Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Uschi Brüning ist zu Gast auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen.
Dankeschön, danke.
Und nachdem sie schon die größten Bühnen in der Musik erklommen hat, jetzt auch sozusagen die größte Bühne der Literatur, das blaue Sofa. Sie haben ja vorhin so nett gesagt, es ist Ihnen eine Ehre, waren
ja,
das Ihre Worte?
Ja, es ist eine große Ehre, weil ich ja weiß, welche Bedeutung dieses blaue Sofa hat. Und ich habe es oft genug gesehen.
Es ist mir eine große Ehre, Sie interviewen zu dürfen, weil ich habe das Buch mit großem Genuss gelesen.
Aha.
Und wir können jetzt drüber sprechen, sozusagen auch einer breiteren Allgemeinheit öffentlich machen, sozusagen.
Ja.
So wie ich heißt Ihre Autobiografie. Es ist das Buch über Ihr Leben bis jetzt. Wieso heißt es So wie ich?
Ja, weil es ein Buch von mir ist und ich bin der Auffassung, dass ich von mir geschrieben habe. Mhm. Und dann gibt es als Nebeneffekt noch eine Platte, eine CD, die heißt auch So wie ich. Und jetzt hoffe ich, dass der Plattenverkauf dadurch angekurbelt wird. Und ja.
Weil ich das Cover auch so schön finde. Es ist ein markantes Cover. Ne? Drei Farben sind markant, das Orange, das Gelb. Und ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Magenta, Rot, so ein bisschen
Magenta.
Telekom. Ja. Freunde werden sich da wieder entdecken. Haben Sie das auch mit abgenommen, diese Farbigkeit?
Ich habe das abgesegnet und finde das sehr schön und möchte mich bei der Gelegenheit bei der Grafikerin oder beim Grafiker bedanken. Ich finde das sehr wirkungsvoll.
Die Farben haben die, welche
Von
Farbe ist ihre Farbe am ehesten?
Oh, das ist schwer. Also ich würde sagen, Gelb ist mag ich sehr.
Das Foto ist ein bisschen älter.
Das war schon, es ist lang, lange her.
Wann war das?
Oh Gott, die Jahreszahl kann ich nicht sagen, aber vielleicht so Mitte der 70er Jahre.
Das war die Zeit, als Sie in Berlin Ihre Gruppe auch hatten.
Das ist ein Bild aus Rostock beim Schlagerfestival in Rostock. Und wann das nun genau war, weiß ich nicht mehr. Aber das lässt sich herausfinden.
Ich bin
ganz schön laut hier, ne?
Ja, ich kann Sie gut hören und auch die Zuschauer können Sie gut
aber
hören.
Aber ich rede auch laut. Dass, wenn Ihnen das zu laut ist, dann müssen Sie das sagen.
Ich habe ihr zweimal gesagt, wenn Sie singen möchten, darf sie gerne singen. Aber sie hat gesagt, sie möchte nicht singen. Nur, dass ich da keine enttäuschten Blicke nachher habe.
Nein, nein, also ich werde nicht singen, es sei denn, es ergibt sich was aus dem Gespräch.
Fangen wir doch mal an.
Ja.
Louis Armstrong war in der DDR.
Ja.
Das beschreiben Sie sehr greifbar, sehr authentisch. Das war eine Wucht für Sie auch, das zu erleben.
Das
diesen
ist
großen Künstler
ja.
Zu erleben. Was hat Sie so fasziniert?
Na, erstens war er aus der großen, weiten Welt und wir waren in der kleinen, engen. Und dann mochte ich Armstrong, oder wie spricht man den aus? Armstrong oder Armstrong?
Louis Armstrong.
Den mochten wir schon immer, meine Mutter und ich. Und er war umspielt, umglänzt von einem Hauch der Freiheit und der wunderbaren Musik der Schwarzen, der Musik der Schwarzen. Und das war was ganz anderes, was wir ja so zu Hause nicht hatten und was wir auch nicht so kannten aus der eigenen Retorte heraus. Und insofern war ich begeistert. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu einer Karte gekommen bin, aber ich bin eben dazu gekommen und das war ein einmaliges Erlebnis, das mich geprägt hat, weil ich dann weiter in diese Richtung marschiert bin, Richtung Jazz.
Was war so magisch an ihm? War es die Art, wie er sich bewegte, die Art,
alles,
wie er sang,
alles. Das war einfach
wie
seine
er
Art
Herz
der Ausstrahlung,
und Gesang zusammenbrachte?
Das war so, er war so sehr er selber, hat nicht gespielt, sondern es kam alles ganz natürlich rüber. Seine unverwechselbare Trompete und seine Liebe zum Publikum, da musste man ihn auch lieben. Also das war schon, also es ist eigentlich relativ unbeschreibbar.
Wie liebte er sein Publikum? Wie
er war immer ganz lieb zum Publikum. Er scherzte mit dem Publikum. Er hat sich wirklich in Anführungsstrichen geopfert fürs Publikum, hat alles gegeben, bis zur wunden Lippe hin. Ne? Also das ist wirklich ganz toll. Es war ein Mensch auf der Bühne. Das sind sie ja nicht alle.
Ich empfehle übrigens jedem auch mal auf YouTube den Namen Louis Armstrong einzugeben, was da an Videos, ein Schatz nach dem anderen zu sehen ist. Und da sieht man ihn nochmal agieren, wie er dann mit diesen weißen Zähnen auf die Bühne kam und alle
und
umarmte, wie er das Tuch machte und wie er da stand und Ella Fitzgerald, glaube ich, sang. Und er dann irgendwann auch erst mit einschwingt, ja, weil er ihr die Bühne auch erst gibt und er möchte erst ihr zuhören und er lässt ihr musikalisch den Vortritt. Also es ist ein Hochgenuss.
Also er war auch noch charmant, liebevoll.
Liebevoll.
Ein Mensch.
Ein Mensch, ja. Wer hat Sie noch in dieser frühen Zeit geprägt, wo Sie sagten, das ist eine Art Erweckungserlebnis, wenn man es so nennen möchte?
Also da aus dem deutschsprachigen Raum kommt fast wie aus der Pistole geschossen von mir Katharina Valente.
Was machte die so speziell?
Die sang.
Was sang die denn so?
Ganz Paris träumt von der Liebe. Zum Beispiel.
Wie geht's weiter?
Nein.
Ich muss meinen Job machen.
Ja.
Aber Katharina Valente.
Aretha Franklin, ich möchte.
Aretha Franklin. Was hat die gesungen vor allem?
Also das ist zu kompliziert, um das hier ohne Begleitung loszulegen.
Aber welchen Liedtitel oder welche?
Ich habe besonders gemocht, und das habe ich dann auch zu singen versucht selber, I never loved the man the way I love you.
Aha, thank you. Katharina Valente, auch ein Hochgenuss, wenn Sie den Namen eingeben bei YouTube, wie sie mit Dean Martin mal singt, in Bossa Nova zum Beispiel. Ja, und wie die tänzeln auf der Bühne.
Sag mir Quando oder, nee, Quando in Bossa Nova.
Sag mir Quando, das war ein anderes Lied.
Aber das, was wir, der Wandton-Samba. Lalita, Valuta, Batu, Schluss.
Ich habe meinen Job schon gemacht. Ja. Ich habe sie zweimal zum Kurzsingen gebracht, so wie das Publikum.
Er hat mich gelöst.
Ja, das ist auch schön, wenn Sie singen, weil ich sage mal, Singen befreit ja auch.
Ja.
Oder? Machen Sie Singen, haben Sie auch sich befreit durch Singen? Sie hatten,
das mache ich heute noch, ja. Also die Momente, in denen ich auf der Bühne stehe und mich produzieren darf, das sind wirklich sehr schöne Momente.
Ja.
Und ich habe immer gern gesungen. Das hat man zunächst automatisch gemacht, ne? Und dann war das wie Atmen. Das ist eben auch heute noch so. So richtig durchatmen, so tief, tue ich erst, wenn ich singe. Sonst halte ich den Atem immer an.
Ja. Wie singen Sie? Machen Sie sich groß dann? Lassen Sie sozusagen alles rein? Machen Sie das Herz weit? Oder?
Es gibt verschiedene Wege. Also ich bin eher eng und die Weite kommt aus dem Kehlkopf.
Die Stimme, ist sie noch schöner geworden, noch reifer, noch runder als Junge?
Das müsste ich jetzt
oder?
Das Publikum fragen. Ich bin froh, dass ich noch singen kann und noch immer so relativ geschmeidig, ohne Anstrengung, ohne Verlust diverser Höhen. Also ja, ich bin eigentlich glücklich. Ich betrachte das nicht als selbstverständlich, sondern bin da sehr demütig und danke dem, der mir die Stimme gegeben hat. Auch meiner Mutter, meinem Vater auch. Es sind ja immer zwei beteiligt.
Ihre Mutter ist eine ganz wichtige Person in Ihrem Leben. Ich suche mal gerade auch ein Foto raus, was ich vielleicht in die Kameras zumindest halten kann. Da ist Mutter und Tochter hier unten zu sehen.
Dann würde ich aber auch gerne mal hier die Kamera, da ist meine Schwester und die sitzt hier unten im Publikum.
Okay, dann machen wir erst Mutter und Tochter, sonst kriegt es die Kamera nämlich nicht voreinander. Mutter und Tochter,
das
sieht man hier.
Sekunden.
Und hier ist, wer ist wer? Da ist.
So. Das ist meine Schwester, das bin ich. Ich dachte, das sieht man.
Und jetzt, die Schwester sitzt in der ersten Reihe, das muss man sagen, die Dame mit der Brille.
Extra aus dem Saarland angereist.
Ist auch hier im Publikum. Vielleicht stehen Sie einmal kurz auf und zeigen es in die Kamera 2, damit man Sie auch sehen kann. Dankeschön.
Meine Freundin ist auch hier, aber das würde jetzt zu weit gehen. Das verstehst du.
Das war die Dame, die eben auch sagte, sie singt jetzt noch besser. Ne?
Ah ja,
als
haben Sie früher, gehört. Ne?
Aber sie hat sozusagen auch den Langzeitbeobachtungsblick.
Ja.
Wie schön, Sie sind Leipzigerin.
Ja. Das hört man, ne?
Ja.
Ehrlich, Hand aufs Herz, man hört es, ja.
Ich höre es leicht sächseln. Aber ob das jetzt Leipzig ist oder eine
es
andere
ist
Stadt.
Es ist aber sächsisch, thüringisch, vogtländisch eingefärbt, ist wie es auch immer.
Die Mutter war eine ganz wichtige Frau in ihrem Leben. Obwohl sie sie ja in ein Heim gegeben hat.
Ja, das war ja nicht, weil sie es wollte. Ne? Es tat ihr auch im Herzen sehr, sehr weh. Das habe ich vielleicht nicht so deutlich geschrieben.
Doch, haben Sie.
Aber da gab es ja so ein Erlebnis mit einem Sittlichkeitsverbrecher, die gab es damals schon. und der sich mir näherte. Und daraufhin hat sie gesagt, jetzt ist Schluss, ich muss euch unter guter Obhut und in gute Obhut geben. Und das hat sie gemacht in ein englisches, Quatsch, in ein Kinderheim in Engelsdorf.
Ja. Ja.
Ein englisches Kinderheim.
Kein englisches Mädcheninternat, sondern ein Kinderheim in Engelsdorf. Das ist eine der Sternstunden in diesem Buch, finde ich, wie Sie das Verhältnis zur Mutter beschreiben. Ja. Wie schwierig die alleinerziehende Mutter es hatte nach dem Krieg. Sie sind Jahrgang 1947. Ja. Die Mutter arbeitete als Kellnerin hier am Zoo.
Kaltmamsell, das gibt es heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Kaltmamsell, den Begriff gibt es heute nicht mehr in der Gastronomie. Im Zoo direkt.
Ja. Mamsell heißt Frau, ne? Mademoiselle wahrscheinlich. Und kalt heißt für Kaltgetränke?
Für kalte Speisen und heiße Getränke. Nein, nur kalte Speisen.
Und sie arbeitete hart und viel und sie hatte dann...
Ja, mit Nachtschicht. Ja, wir waren also uns auch sehr viel allein überlassen.
Ja.
Und das alles zusammen führte uns dann dazu, also führten uns direkten Weges ins Kinderheim.
Sie waren zu zweit. Zwei Schwestern, ja. Ne? Eins und eins. Immer noch ein Herz und eine Seele? Oder
natürlich.
Wie es bei zwei Schwestern ist es aber auch manchmal...
Naja, der Altersunterschied ist viel schwieriger als der...
Ich bin gleich wieder da. Nur wenn ich nochmal so einen Augenzeuge die Chance habe. Wie ist sie denn als Schwester?
Die beste Schwester der Welt.
Ich verstehe und das so schlecht.
Die beste Schwester der Welt. Und wenn man ganz nah rangeht, kann man die Träne im Auge sehen, die dabei kommt. Toll. Dankeschön.
Es gibt aber keine Gage.
Es gibt auch Geschwisterlieden, die anders sind. Ja.
Aber was da wir nun unter derselben Ägide lebten, die gleichen Schwierigkeiten und die gleichen Sehnsüchte hatten nach unserer Mutter, hingen wir mehr zusammen, wie im Übrigen auch die DDR-Bevölkerung, die gleichen Probleme hatte. Und wir waren eigentlich doch unter der Glocke der DDR doch recht zusammenwüchsig.
Ja, ja.
Das hat sich dann nach der Wende ein wenig geändert.
Sie waren arm, Sie hatten es schwer. Es
war
nach dem Krieg.
Gar nichts.
Sie hatten gar nichts, ne? Aber Sie waren glücklich. Sie haben glückliche Momente gehabt.
Ja, durchaus.
Und einer dieser glücklichen Momente war eben auch die Musik. Wann haben Sie entdeckt, dass Sie singen können?
Also ich habe einfach gesungen, das musste ich nicht entdecken. Andere haben entdeckt, dass ich singen kann. Mhm. Also wie klingt das, ich kann singen? Also ich wurde immer aufgefordert zum Singen und irgendwann habe ich es dann zum Beruf gemacht, weil ich merkte, das geht ja, ich kann es ja auch beruflich machen.
Und war das dann der Traumberuf, der in Erfüllung ging? Oder würden Sie heute...
Ich hatte Traumvorstellungen. Ich hatte Glanz, Glorie, Geld, Schönheit, tolle Hotels, Haus, Segelboot. Nein, sowas nicht. Aber ich habe mir das ein bisschen glänzender vorgestellt.
Ja.
Aber es ist genauso mühsam wie ein anderer Beruf. Also man muss auch durch Tiefen gehen. Da meine ich aber nicht innerlich, sondern es ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Bühnen glänzen durchaus nicht immer und sind manchmal auch kleine Spelunken gewesen. Aber sie trugen dazu bei, dass man sich formt, dass man sich entwickelt und weiterkommt.
Mhm. Ja, und auch alle Großen, auch Katharina Valente, die diesen Glanz ja darstellte, ist einmal mehr aufgestanden als liegen geblieben, ne? Die wissen alle, richtig, wie es ist, liegen.
Ja, und das finde ich sehr wichtig, dass man auch mal liegen bleibt, weil das hält einen bodenständig.
Ja.
Und das drückt sich dann als Dank, Quatsch ist das, aber das drückt sich dann auch in der Stimme aus. Was man erlebt hat, auch an Schlechtem, an Traurigem, das kommt dann über die Stimme wieder raus.
Ein großes Glück in Ihrem Leben war, dass Sie Ihren Mann kennengelernt haben.
Das ist wohl wahr.
Luten, ist er heute hier?
Nein, er ist leider nicht. Er ist leider sehr krank konnte heute nicht kommen.
Dann wünschen wir ihm gute Besserung von hier
aus.
Er wird sich angucken. Die Kamera 2.
Luten, ich liebe dich. Jetzt wissen es alle.
Ich wusste es davor, ich hatte ja das Buch schon gelesen. Das ist wirklich eine Liebeserklärung an Ihren Mann, einen der großen Saxophonisten auch.
Ja.
Also auch im Westen sehr bekannt, auch unter Westdeutschen.
Ja, ja.
Sehr, sehr bekannt, sehr geschätzt, sehr geachtet.
Ja.
Und für sein Künstlertum und seine sehr bescheidene Art auch geschätzt. Sie beschreiben so nett, er stammt aus ganz einfachen.
Naja, er war schon, gehörte dann schon im Verständnis der DDR zum Kleinbürgertum, weil sein Vater und seine Mutter, die hatten ein Geschäft, ein Papierwarengeschäft.
Ja, ja. Ich habe eine Stelle, die ich ganz kurz vorlese, ist ein Satz. Lutens Vater kam aus einer sehr ärmlichen Familie. Es gab nur ein paar Schuhe für die Schwestern und Brüder. Hatte einer sie an den Füßen, musste der andere barfuß laufen oder zu Hause bleiben?
Klingt bitter.
Aber waren auch Momente des großen Glücks, auch das, ne?
Ja, genau.
Wie kam er aufs Saxophon?
Oh Gott, da müsste man ihn jetzt selbst fragen. Habe ich das geschrieben?
Nee.
Also.
Wir lassen es als Geheimnis.
Geheimnis. Ja? Er ist irgendwie, er hat sich immer schon für Musik interessiert.
Ja.
Und sein Vater hat das gewusst und hat ihm er hat sich dem Sohn gebeugt,
ja,
und hat ihm günstig ein Saxophon gekauft.
Das ist ja ein Widerspruch in sich, ne?
Ja, ja, aber ein guter Vater, als guter Teil eines Elternpaars, hat er gedacht, dass es auf der Straße steht und vielleicht verkommt und kifft. Nein, das gab es ja damals noch nicht.
Gab es nicht?
Nee, also ich weiß es nicht. Wann war das? Wie lange gibt es Kiffen? Wie lange gibt
es? 3000 Jahre, würde ich sagen. Ja, ja. Oder 30.000 Jahre. Okay.
Nee, er hat das Saxophon gekriegt und hat, weil das Saxophon ja eigentlich auch symbolisch ist für Jazz, und hat das bearbeitet so lange, bis er spielen konnte, richtig gut. Und das war die Geburtsstunde für den professionellen Einstieg als Profimusiker.
Wenn Sie singen, mit welchem Instrument geraten Sie am ehesten in Schwingungen?
Das sind natürlich, am einfachsten ist es bei schnellen Stücken, ne? Also bei bewegten, aber am tiefsten geht es mir, wenn es eine Ballade ist, wenn es ein langsames Stück mit tiefem Inhalt ist.
Okay.
Da fühle ich mich geborgen.
Sie haben hinten raus im Buch, glaube ich, von einem Gospel auch beschrieben, God Shall Wipe Away, genau, All Tears. Auch so eine ganz alte Ballade von 1800 irgendwas.
Ein Traditional, da weiß man nicht, wer es geschrieben hat.
Ja, und das Schöne an diesen Liedern ist, sie wurden nicht für Kommerz geschrieben, sondern aus einem Bedürfnis heraus.
Ja.
Also man wollte nicht erfolgreich sein, sondern man...
Ich singe das heute noch. Aus diesem tiefen Bedürfnis der seelischen Qual, aber auch der Lebensfreude und der Hoffnung, kommt dieses Lied, und so kommt es bei mir dann auch raus. Also da verbinden sich die ganzen Gefühle. Und bei so einem Stück mit Orgel kann man nun so singen.
Sie haben einen schönen Beruf.
Ja, das stimmt.
Dass Sie sowas singen
einen schönen
dürfen
Beruf.
Und auch.
Mir nach.
Und war es schwierig für Sie, eine Autobiografie zu schreiben? Weil Sie sind ja eigentlich ein zurückhaltender Mensch. So hieß es immer in den Vorgesprächen, hörte ich, oh, Uschi Brüning, das ist jetzt nicht die Rampensau. Ja? Das ist jetzt nicht,
ich wundere mich selber über heute hier. Das macht Ihre Gegenwart.
Dankeschön.
Ja, nee, das es war schon Sie. Nicht einfach. Aber ich hatte ja sehr gute professionelle Hilfe durch die Lektorin Christa Schädlich. Wir haben das zusammen gemacht. Und die hat es auch nicht einfach, weil sie uns natürlich, am Anfang hat mein Mann
1977 gemacht. Mit ihrer Familie aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen. Ne?
Also auch. Ach, Christa Schädlich jetzt. Ja, und beim Ullstein Verlag freischaffen.
Ja.
Die hat quasi das Wesentliche dazu beigetragen. Wir haben es ihr schwer gemacht, weil wir beide, Luden und ich, am Anfang uns an nichts erinnern konnten. Nach dem Motto, sagen Sie mal, wie hat es angefangen? Ja, wie denn? Ja, wir wussten das nicht. Also sie hat uns dann geöffnet, bis dann wieder die Erinnerung kam, hat wunderbar recherchiert, und damit es zu dieser Seitenzahl kam.
Ah, okay. Ja, es liest sich sehr aus dem Fluss heraus. Ja?
Ja.
Also Sie haben das die Bilder. Ich habe die Bilder vor Augen.
Ja.
Meine Bilder, nicht.
Da freue ich mich sehr für Christa und Christa Schädlich. Ein Applaus für Christa Schädlich.
Ist sie hier?
Nein.
Okay. Ja, hinter jedem guten Buch stehen viele gute Leute.
Ja, das
ist Teamarbeit.
Und der Ullstein Verlag hatte Vertrauen in mich. Also auch Applaus für den Ullstein Verlag.
Schreib, sagte Manfred Krug oft zu mir, schreib über dich, dein Leben, über die Musik, den Gesang, über Luten, aber schreib, nur du kannst das erzählen.
Es hat gefruchtet.
Es hat gefruchtet, aber Sie haben angefangen, als er nicht mehr lebte, ne?
Oder ja, das war Zufall. Also wir haben uns ja auch manchmal auch geschrieben, früher Briefe und später mit einem Zug der Computer in alle Haushalte dann auch per Mail.
Mhm.
Und dann hat er zu mir gesagt, du hast eine gute Schreibe, schreib doch, mach doch mal. Das war also quasi die Geburtsstunde, und dann hat Frau Schädlich mich angesprochen, ob ich denn nicht mein Buch schreibe. Und Herr Seeger, der Lektor, hat mich dann dem Ullstein Verlag einverleibt, also Interesse bei ihm geweckt. Und diese vier Punkte haben dazu beigetragen, dass es zu dem Buch kam. Der Zeitpunkt war mehr oder weniger Zufall. Aber es kam gerade zu diesem Zeitpunkt alles zusammen.
Manfred Krug spielt viel in dem Buch auch eine Rolle, ein wichtiger Mann in Ihrem Leben auch.
Neben Luten, die beiden.
Ja. Was machte ihn so besonders?
Na, er war ein großer, er war für mich und ist immer noch ein Gigant der DDR als Künstler, als Sänger, als Schauspieler. Seine ganze Ausstrahlung und ich mochte seine Lieder sehr gern und ich mochte ihn auch spielen sehen auf der Sonnenseite und all diese Geschichten.
Ich habe noch ein Foto, Manfred Krug und Uschi Brüning.
Das ist mein Geliebter. Ach, doch.
Na, ist er?
Das ist ja hier oben. Das ist er. Ja, das ist,
ja, das ist Ihr Mann, ja. Ihr Geliebter.
Den, ja.
Das ist Ihr anderer Geliebter sozusagen, so. Manfred. Sie beschreiben ihn aber trotzdem relativ kritisch. Ne? Also er war auch kantig, er war auch unangenehm, der Manfred.
Ja, na, wir haben ja alle unsere Eigenschaften und das merkt sich das Publikum, das merken sie sich alle. Na, der ist aber auch. Aber er war auch ein sehr liebenswerter, liebevoller, rücksichtsvoller, charmanter Mann. So durfte ich ihn erleben.
Ja.
Aber auch brabbelig.
Ja. Ein anderer wichtiger war auch Wolf Biermann. Sie haben jetzt dieser Tage mit ihm gesungen. Ich hörte, es war sehr schön.
Ja, das war, also ich kann auch sagen, für mich, für uns war es sehr schön. Wir hatten ein tolles Publikum, ähnlich diesem hier. Und war wirklich ein schöner Abend.
Und was macht Wolf Biermann für Sie als Partner auf der Bühne besonders?
Na, das war ja eine Premiere, ne? Mhm. Und das war einfach dieses Zusammentreffen der verschiedenen Mentalitäten und musikalischen Richtungen. Das war also sehr höchst interessant, ob das überhaupt geht.
Ja, ja.
Ansonsten war er natürlich auch der Held, nicht nur für die DDR, auch für mich, der gegen den Stachel löckte, der was riskiert hat. Also ich mochte ihn sehr und er war auch sowas wie eine Hoffnung, wie so ein Held, wie ich schon sagte, der also Leuten durch sein eigenes Beispiel Hoffnung macht, dass es irgendwann mal besser werden würde, wie auch immer. Und insofern war er sehr wichtig für meine Entwicklung und eigentlich für Leute, die ihn kannten und mochten auch.
Sie genossen ja auch viel Reisefreiheit.
Na, viel würde ich jetzt nicht unterstreichen.
Vergleichsweise viel.
Ich war manchmal auch da drüben.
Sind aber trotzdem im Osten geblieben, anders als so manche andere Künstler.
Ja, ja, ja.
Jemand. Warum?
Naja, das habe ich ja auch geschrieben. Ich war verwurzelt hier. Und war auch schon nicht mehr, nein, das ist jetzt Quatsch, nicht mehr ganz so jung. Und dann heißt es ja, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Aber so alt war ich da noch nicht. Denn ich hatte meine Mutti hier, ich hatte meine Freunde, ich hatte, konnte meinen Beruf ausüben und habe sowieso nicht gewusst, was aus mir geworden wäre, wenn ich da drüben, nach drüben gehe. Das hätte ganz schief gehen können. Und Luthen hatte auch hier seine Freunde, seine Eltern auf dem Friedhof, sein Güstrow, wo er herkommt. Und wir mochten dann letztlich, gedacht haben wir schon mal drüber nach, aber letztlich wollten wir doch hier in der Heimaterde bleiben.
Es sind viele Künstler, die auch wieder zurückkommen. Also ich denke an jüngere Clüsot, der in Erfurt seine berufliche Anfänge hatte, aber auch seine berufliche Zukunft irgendwann sah.
Der
kam aus Köln, wo eigentlich das Zentrum ist, dann wieder zurück nach Erfurt und hat gesagt, hier mache ich mein Ding.
Aha.
Und ist auch noch.
Das kann man ja auch häufig auch treffen.
Toller Künstler, vielseitiger Künstler. Inspiriert sie auch jüngere Künstler? Ja. Oder wir sprachen jetzt über Katharina Valente, Louis Armstrong.
Natürlich höre ich mir das auch an. Und
was hören Sie gerne von den Jungen?
Also ich würde jetzt keinen Namen nennen, weil es gibt ein Heer an Namen. Zum Beispiel, jetzt habe ich vorhin ein Plakat gesehen von jemandem, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme.
Ja.
Kannst du es mir sagen? Nein. Jedenfalls, ich bewundere die Freiheit der Texte, diese Lockerkeit mit der Realität umzugehen. Das haben wir ja nicht uns getraut.
Ja,
und
ja.
Auch die manche Musik, manche Art zu singen, obwohl so viele gleich singen heute, Mädels wie Jungs.
Ja.
Aber sie haben uns schon wieder was voraus. Sie können sich der Realität künstlerisch besser stellen als wir. Also im Hinblick auf die Technik erstmal. Und weil sie eben jetzt leben und so erzählen sie auch. Und das finde ich toll. Und das haben wir nicht immer uns getraut und auch nicht gekonnt.
Jazz war ja eine ganz wichtige Musikrichtung, auch in DDR-Zeiten speziell, weil es eben sozusagen die Freiheit auch darstellte, ohne mit dem Staat aneinander geraten zu müssen. Haben Sie sich deshalb auch den Jazz so ein bisschen gesucht?
Nee, das war mehr wegen der Interpreten, wegen der Musiker und der Interpreten. Und weil ich dachte, Jazz kannst du auch noch singen, wenn du 80 bist. Aber ein Schlager, eine 80-jährige Frau, die Schlager singt, das geht nicht so gut. Nee, die Musik war es eigentlich. Die Botschaft, die mich erreichte, die wollte ich auffangen und wiedergeben. Aber ich bin keine Fachfrau, das sage ich jetzt zum ersten Mal, weil ich immer wieder darauf angesprochen werde, ich bin keine Fachfrau für den gesamten Jazz der DDR. Ne?
Nee.
Ich kann immer nur aus meiner kleinen, schmalen Spur berichten.
Wie möchten Sie eigentlich genannt werden? Sie haben ja viele Etiketten. Jazz-Legende ist bestimmt kein Etikett.
Ja, mittlerweile schmeichelt es mir, aber am Anfang dachte ich, also so alt bist du also schon.
So klingt es ein bisschen, ne? Legende. Was ist Ihnen denn am liebsten?
Sängerin.
Sängerin, ne? Ja. Ganz einfach Sängerin, ganz weil einfach Sie gerne singen und das von Kindesbeinen an gemacht haben. Wenn Sie so eine Autobiografie schreiben, das ist ja auch ein Blick aufs Leben als Ganzes, auf das, was wichtig ist. Man trennt das Wichtige vom Unwichtigen. Was ist wirklich wichtig im Leben
wichtig,
von Uschi Brüning?
Sag ich jetzt vom blauen Sofa herab, wichtig ist die Liebe. Und wichtig ist, dass man jemanden hat, für den man das Ein und Alles ist. Und ich glaube, das bin ich. Und das ist der Hintergrund, der Rückenhalt, den man braucht. Also nicht auf verlorenem Posten stehen, sondern da gibt es jemanden, der an dich glaubt, der für dich einsteht, für dich alles gibt und mich und dich auch immer unterstützt in alledem, was du machst.
Ja.
Und das habe ich in Luden.
Und das Wort Demut würde ich noch bei Ihnen hinzufügen. Das sagten Sie vorhin.
Demut, ja.
Was, glaube ich, auch zum Glück
dazugehört.
Wichtiges Baustein
ist. Ja. Ne? Okay, jetzt habe ich aber genug kluge Worte gesprochen, oder?
Singen Sie doch noch was zum
Abschluss. Nein.
Sie haben so schön Summertime gesungen.
Nein, das mache ich jetzt nicht. Jetzt nicht. Nein, seien Sie mir nicht böse, aber ich möchte schon gern mit guter Qualität glänzen.
Was ist die schönste Reaktion, die Sie hatten auf Ihr Buch?
Reaktion von wem?
Egal. Die schönste, spontan.
Oh, das ist so schwer.
Ja.
Zum Beispiel,
einfache
dass das
Fragen.
Notenpult umfällt und ich es immer noch selber aufheben kann.
Uschi Brüning, so wie ich, die Autobiografie. Ich kann sie sehr empfehlen. Vielen Dank.
Dankeschön. War sehr schön.
Dankeschön.
Und schön blau.
Ja, das ist wirklich ein blaues Sofa.
Danke.
Danke. Danke. Bitte? Sie unterschreibt gleich vorne. Ja, und hier auf dem blauen Sofa wollte ich noch sagen, geht es weiter. Lisa Herzog im Gespräch mit Gerd Skobel.